Coming invasion, come on, grab your friends. We're going to very awesome lands. For everyone and for free, the fun will never end, it's invasion time.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion. Ich bin Carlos und Lara ist dabei.
Hallo, hier ist die Lara.
Und heute haben wir zu Gast die Manga- und Anime-Expertin Verena Masa. Sie übersetzt vom Japanischen ins Deutsche, sie schreibt und hält Vorträge und ist dieses Jahr auch zweimal in unserem Programm vertreten.
Aber bevor wir zu unserer Gästin kommen, wollen wir euch noch ein paar wichtige Sachen erzählen. Breaking News, denn es war jetzt eigentlich wieder geplant, das komplette Festival erneut virtuell, rein virtuell via Online-Stream und auf der Webseite stattfinden zu lassen. Und wir haben just jetzt nach langer Abwägung und Diskussion auch mit unserem Festivalort, dem Partner des Museums für Kommunikation Berlin, immer wieder darüber gesprochen und diskutiert. Und jetzt haben wir uns doch erschlossen, das Museum wird offen sein am Festivalwochenende für BesucherInnen.
Also am Festivalwochenende am 4. und 5. September können dann doch tatsächlich Besucherinnen reinkommen und einige Ausstellerinnen werden dort sein.
Genau, also das Bühnenprogramm, das wird weiterhin als Online-Stream übertragen, auch aus dem Museum wieder, aus dem Raum auch, aber da können wir dann keine BesucherInnen in den Livestream-Raum reinlassen, weil das ja halt wie ein Fernsehstudio ist. Das würde dann auch nicht funktionieren, aber wir werden im Museum quasi Leinwände und Fernseher aufstellen, damit man auch im Museum was vom Bühnenprogramm mitkriegen kann. Aber das viel Wichtigere ist ja und bleibt, sind die AusstellerInnen. Das wird natürlich jetzt so kurzfristig, wie es ist, nicht ganz so viel an Tischen sein wie jetzt in den Jahren vor Corona, das ist ja klar. Es ist jetzt zu kurzfristig, viele Leute haben vielleicht auch noch immer keine Impfung bekommen oder sind halt generell vorsichtig. Deswegen erwartet da jetzt nicht 60, 70 AusstellerInnen. Die genaue Anzahl und wer das ist, erfahrt ihr natürlich auf unserer Website comicinvasion.de.
Genau, und es ist noch wichtig zu sagen, es gibt natürlich Hygieneregeln, die gelten und ihr müsst euch anmelden, wenn ihr kommt. Es kostet nichts, wie gehabt, Eintritt frei, aber man muss sich anmelden über ein Ticketsystem online.
Genau, das ist das, was wir eigentlich letztes Jahr geplant hatten, denn letztes Jahr wollten wir ja mit großem Hygienekonzept das Ding als Hybridveranstaltungen stattfinden lassen und dann kam die Regelung, weil die Inzidenzen doch zu krass waren und die Pandemie so richtig losschlug. Deswegen haben wir das jetzt nochmal neu überarbeitet. Es gelten natürlich die 3G-Regeln, also entweder man ist geimpft, man ist getestet oder man ist genesen mit Nachweis. Eins von den drei Sachen muss passiert sein und wir werden mit Zeitslots arbeiten, die ihr über kostenlose Tickets dann über die Website buchen könnt. Dann nutzen wir das Ticketsystem vom Museum, also das ist schon etabliert, sollte also funktionieren.
Außerdem haben wir eine weitere sehr freudige Nachricht. Die Satelliten sind zurück. Unser Begleitprogramm zum Festival ist wieder da. Das hat jetzt 2 Jahre ausgesetzt. Aber dieses Jahr haben wir wieder eine Woche vor dem Hauptfestival, eine Woche voll mit Satellitenveranstaltungen.
Als Warm-up sozusagen. Für euch, damit ihr euch richtig einstimmen könnt, endlich wieder durch die ganze Stadt und online teilweise gibt es Programm.
Ab dem 27.08. könnt ihr dann zahlreiche Dinge besuchen, online und vor Ort, also auch tatsächlich physisch in der Stadt.
Für manche Comic-Workshops müsst ihr euch vorher anmelden. Alle Informationen, alle genauen Daten und das genaue Programm findet ihr natürlich auf
comicinvasion.de/Satelliten.
Die Satelliten sind zurück und better than ever. Und wir werden auch dann eine Sendung mit Caro dazu machen, die im Team für die Satelliten zuständig ist.
Und jetzt kommen wir zu Verena Masa. Hallo Verena.
Hallo.
Ja, wir haben ja bei der Comic Invasion, sind wir ja bisher nicht durch wahnsinnig viele Manga-Events aufgefallen.
Leider nicht, nein.
Das wollen wir dieses Jahr ein bisschen verbessern. Und es liegt ja auch gar nicht daran, dass wir Manga nicht mögen oder sowas.
Gar nicht, im Gegenteil.
Es war nur einfach so bisher.
Ist auch schwierig, Leute aus Japan ja, irgendwie ins Programm zu holen.
Genau. Aber jetzt haben wir Verena da und du bist dieses Jahr sogar mit 2 Vorträgen bei uns im Programm.
Ja, genau, volles Programm.
Und 2 ganz interessante Vorträge. Aber bevor du uns ein bisschen was davon erzählst, Erzähl uns doch mal ein bisschen von dir. Du bist ja Übersetzerin, Autorin, hältst Vorträge und so weiter. Erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist überhaupt.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Lara, Carlos, freue mich sehr, dass ich hier sein darf und freue mich auch, dass ich bei der Comic Invasion gleich so präsent sein darf. Yay. Ja, also mein Name ist Verena Maser. Ich bin, wie schon gesagt, Übersetzerin, vor allem hauptberuflich. Ich habe Japanologie studiert in Erlangen, Trier und auch in Tokio und habe danach meinen Doktor gemacht. Mein Thema war Liebe zwischen Mädchen in der japanischen Popkultur, die historische Entwicklung, die Inhalte, das Publikum und auch ja, die Verlage in Japan bzw. die RedakteurInnen, die dahinter stehen. Mhm. Und ja, das habe ich dann im Prinzip ausgebaut, kann man so sagen. Also nach dem Ende meines Doktors habe ich dann erst einmal gesucht, was ich beruflich machen will und bin dann so aus ja, Verzweiflung oder aus es gab nichts anderes beim Manga-Übersetzen gelandet und habe da inzwischen auch einige Titel über Liebe zwischen Mädchen übersetzen dürfen. Mhm. Und halte über dieses Thema auch diverse Vorträge und ja, beschäftige mich weiter dahin und gelte im deutschen Raum, glaube ich, so ein bisschen als Expertin, was das angeht.
Ja, aber nochmal ein Schrittchen zurück. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, Japanisch zu lernen? Einfach, weil du Anime- und Manga-Fan warst?
Ja, im Prinzip. Also ich fand Sailor Moon so toll und war dann der Überzeugung, wenn ich die Titel oder wenn ich die Manga direkt aus Japan importiere, geht es ja viel schneller, dass ich das lesen kann. Nicht bedenken, dass Japanisch zu lernen natürlich extrem viel Zeit in Anspruch nimmt und dass möglicherweise auch die Importkosten etwas höher sein könnten. Also das war noch in Zeiten vor E-Manga und E-Books und so weiter. Ja, weil ich habe dann erst an der Volkshochschule und dann eben an der Uni Japanisch gelernt und bin dann dabei geblieben und also auch meine Magisterarbeit in Zeiten von Magister ging über eine Anime-Serie, die es leider nie nach Deutschland geschafft hat. Ja, aber ich bin im Prinzip, habe ich mein Fansein zum Beruf gemacht, kann man wohl sagen.
Ist auch cool.
Auch wenn es nie so geplant war.
Und wie war das so? Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich nicht so ganz leicht, ne? Diese Sprache zu lernen.
Nee, Japanisch ist schon anspruchsvoll. Also ich würde sagen, von der Grammatik her ist es, glaube ich, sogar ein bisschen simpler als Deutsch. Also, weil du zum Beispiel hast du nur Vergangenheit und ja, Gegenwart und Zukunft als Zeiten. Also das sind eigentlich nur zwei. Mhm. Und du musst auch keine Verben durchdeklinieren, so wie wir das haben. Du hast auch ja, Nomen haben zum Beispiel weder ein Geschlecht noch eine Einzahl oder eine Mehrzahl. Was eigentlich sehr angenehm ist, auf der anderen Seite beim Übersetzen ist es oft oder manchmal tricky. Hm. Ja, und dann hast du natürlich die ganzen Schriftzeichen, die du lernen musst. Das ist das eine Anspruchsvolle und das andere sind die vielen Höflichkeitsstufen, die du in der Sprache drin hast.
Ja, das glaube ich. Das ist einfach was unserer Sprache ja fast komplett fremd ist.
Richtig, ja.
So ein bisschen mit diesem Sie und Du haben wir das noch, aber das ist ja sowas von einem ganz anderen Niveau und Level, was diese Höflichkeitsform angeht. Und es gibt halt viele davon, dass das, glaube ich, einfach auch wann verwende ich was und wie passt es zusammen, das kann man nicht mal so schnell in einem Jahr Volkshochschulkurs wahrscheinlich lernen.
Nee. Und also gerade auch, ich meine, die Sprache ist natürlich komplett anders als das Deutsche. Also du hast eigentlich so gut wie keine Wörter, die du dir intuitiv erschließen kannst. Also anders, als wenn ich jetzt Englisch lerne zum Beispiel. Ja. Das ist natürlich schon auch noch eine Herausforderung.
Auf jeden Fall, das glaube ich sofort. Und wie ist es in Slang und so weiter, gibt es wahrscheinlich auch noch, oder?
Um Gottes Willen, ja, das ist beim Übersetzen immer eine Herausforderung. Ja. Japanisch lebt davon, dass es Slang gibt und auch sehr schnelllebigen Slang. Also es gibt jedes Jahr in Japan eine Bestenliste, in Anführungsstrichen, mit den slangigsten Ausdrücken, die neu erfunden worden sind in diesem Jahr und die möglicherweise im nächsten Jahr auch schon wieder vergessen sind.
Ja, so wie das Jugendwort, das deutsche Jugendwort des Jahres oder so.
Ja, aber noch sehr viel näher tatsächlich am Jugendwort dran, in Anführungsstrichen. Okay. Also wenn ich mir unsere Jugendwort-Bestenliste denke ich mir, okay, wenn ich das kenne, dann kann es kein Jugendwort sein.
Stimmt, ja.
Ja, und dann haben dich die Manga und Anime motiviert, das durchzuziehen? Oder gab es da noch andere Tricks oder Motivationen?
Nö, ich glaube, es haben tatsächlich Manga und Anime hat mich dabei behalten und dann wahrscheinlich irgendwo so zwischendrin so das Gefühl, ich will das jetzt durchziehen. Mhm. Also so nach dem Motto, ich habe jetzt angefangen, ich kann jetzt nicht wieder aufhören. Ich habe jetzt mein Gymnasial-Oberschulzeit daran verschwendet, in Anführungsstrichen.
Beziehungsweise du hast ja wahrscheinlich dann auch mehr und mehr die Dinge wirklich lesen können, auch, oder?
Ja, wobei, also ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal nach Japan kam, nach 4 Semestern Japanologie, das Lesen ging sehr, sehr langsam und ich musste so schon fast jedes Wort raussuchen bei den Manga, die ich gelesen habe, weil das natürlich jetzt auch nicht unbedingt Manga waren, die voll mit Vokabular aus den Japanologiebüchern waren.
Okay. Aber also, ja. Weil man sagt ja immer so gerne, so Comics können auch super gut zum Fremdsprachenlernen beitragen. Würdest du sagen, das ist dann im Manga eher schwierig, weil das einfach so eine völlig, weil das andere Sprachebenen sind und nicht so diese Sachen, die man dann eben in den Kursen so lernt?
Ich glaube, es kommt tatsächlich darauf an, welchen Manga man sich raussucht. Mhm. Wenn ich jetzt überlege, Sailor Moon hat schon sehr viele fremdsprachliche Ausdrücke drin, beziehungsweise Ausdrücke, die halt frei erfunden sind von der Autorin. Mhm. Das macht das Lesen jetzt nicht unbedingt einfacher. Es hat auch, da es ja um Schülerinnen geht, im Teenageralter, hat es, glaube ich, auch relativ viel Slang drin, den man jetzt so im Unterricht auch nicht wirklich lernt.
Ja.
Also ich glaube, es bietet sich nicht unbedingt an als Erstleseerfahrung. Wenn man natürlich den Text auf Deutsch kennt und weiß, was passiert, dann tut man sich möglicherweise leichter.
Okay.
Ja. Also lernen, glaube ich, ist eher schwierig tatsächlich. Aber wenn man schon ein bisschen kann und sich dann so zu motivieren damit, glaube ich, das funktioniert schon.
So besser dann mit so Slice-of-Life-Geschichten wahrscheinlich.
Ich glaube tatsächlich, ja. Oder vielleicht auch mit Sachen, wo eher erwachsenere Figuren drin vorkommen, die jetzt nicht so totalen Teenager-Slang sprechen.
Also so ein Taniguchi meinst du?
Ja, ich glaube, wobei da ist vielleicht auch wieder so literarisch.
Ja, eben, das ist dann schon wieder zu abgehoben. Wie ist denn das eigentlich im Studium mit Manga an der Hochschule? Wird das da voll akzeptiert? Weil ich weiß, als ich studiert habe und in meiner Kulturwissenschaftssache, da war Comics, wurde immer noch sehr skeptisch beäugt, wenn ich da mal was drüber machen wollte.
Ja, also ich meine, zu meiner Zeit, ich glaube, wir waren so der Anfang der Manga-Welle in der Japanologie, in Anführungsstrichen. Okay. Da war das auch noch nicht sehr präsent. Also ich glaube, wir haben im Unterricht vielleicht mal einen Manga oder eine Manga-Seite gehabt, aber sehr, sehr viel mehr, glaube ich, auch nicht. Wir haben auch, glaube ich, keine Anime geguckt im Unterricht, wenn mich nicht alles täuscht.
Ist ja erstaunlich.
Ja, aber das war jetzt vor, also Anfang der 2000er, da war das alles noch nicht so. Da war es auch noch schwieriger, also DVDs mit Anime zu kriegen. Ich glaube, da gab es noch gar keine DVDs.
Ja, doch. Ich glaube, DVDs gab es Anfang der 2000er dann schon so langsam, aber wahrscheinlich keine mit japanischen Originalsprachen.
Ja, oder das schon. Oder, weiß ich gar nicht mehr. Zu lang her.
Aber es bietet sich doch eigentlich total an, dass man Manga und Anime dafür ranzieht. Ne? Heute ist es wahrscheinlich ganz normal, ne?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie das inzwischen so gehandhabt wird. Also ich meine, ich erinnere mich, als ich meinen Japanese Language Proficiency Test abgelegt habe, das ist sowas wie der Töffel, aber für Japanisch, die oberste Stufe, da kam tatsächlich ein Ausschnitt aus einem Anime vor im Hörtest.
Oh.
Das fand ich sehr cool.
Geil.
Ich weiß aber nicht, ob andere Leute das auch erkannt haben und ob andere Leute das auch so cool fanden, die keine Ahnung haben.
Ja, also ich weiß, ich habe einen Kumpel, der Japanologie studiert, der beschäftigt sich vor allem mit Esskultur und Literatur zur Esskultur auch und so. Also das ist ja auch wieder ein ganz anderes Phänomen. Also ich glaube, aktuell ist es vielleicht auch einfach so, dass wenn wir Japan hören, dass wir ganz viel Manga und Anime denken, aber die natürlich auch noch eine viel, viel, das ist nicht das Leben in Japan ist, glaube ich, nicht so krass Manga und Anime bestimmt, wie wir das denken, auch wenn es dort wahrscheinlich deutlich akzeptierter ist als Comics hier so vielleicht, weiß ich nicht.
Es ist auf jeden Fall deutlich präsenter, das schon, ja.
Du hast ja auch 2 Jahre in Japan gelebt?
Ja, insgesamt, ja, richtig, richtig. Also einmal während des normalen Studiums eben und einmal um meine Doktorarbeit zu schreiben oder um für meine Doktorarbeit zu forschen.
Wie war das so? Ganz breit gefragt.
Oh, Also das erste Mal, weiß ich noch, am Anfang war ich so ein bisschen überfordert, natürlich mit Kulturschock und erstes Mal richtig Ausland und überhaupt. Fand es dann aber sehr cool, weil ich sehr coole Leute kennengelernt habe, also nicht nur JapanerInnen, sondern eben auch aus anderen Ländern. Und ja, einfach dieses Leben zu genießen. Und das zweite Mal war natürlich ganz anders, weil ich mit ganz anderen Erwartungen oder ja, ein ganz anderes Wissen auch über Japan da ankam. Und ich hatte so ein bisschen, also ich war mir nicht ganz sicher, wie meine Forschung funktionieren würde und ob ich alles wirklich so erforschen würde können, wie ich mir das vorgestellt hatte. Es war auch direkt nach Fukushima. Es war also alles auch ein bisschen so unsichere Zeiten. Aber ja, die Leute waren erstaunlich offen und auch erstaunlich bereitwillig, mir Informationen und Auskünfte zu geben. Und ja, es hat großen Spaß gemacht. Also fand's toll.
Klingt geil, ja. Was hat dich dazu gebracht, nicht in der Forschung oder an der Uni zu bleiben? Weil nach einem Doktor kann man ja auch einfach da weitermachen, weiter forschen oder so.
Ja, ich hätte sehr gerne. Das Problem war, dass es keinerlei Stellen gab. Es gab auch keinerlei Aussicht, dass es bald eine Stelle geben würde. Es hätte nur die Möglichkeit gegeben, im Ausland eine Stelle zu kriegen. Da ist wieder das Problem, dass du in Deutsch oder beziehungsweise an meiner Uni war das Problem, dass du den Doktortitel erst kriegst, wenn du das Ding veröffentlicht hast als Buch. Und natürlich hat es nicht sofort funktioniert. Also ich hätte irgendwie 3.000 Euro oder noch mehr hinlegen müssen, um das Ding sofort zu publizieren. Boah. Und ich wollte aber lieber bei einem, also ich habe das Ding auf Englisch geschrieben, ich wollte bei einem US-Verlag das gerne publizieren, ohne selber Geld hinzulegen. Und natürlich hat dieser ganze Review-Prozess gebraucht, bis es dann schließlich abgelehnt wurde. Deswegen gibt es das Ding jetzt online und gilt seitdem als veröffentlicht. Aber ja, also so als designierter Doktor hast du natürlich im Ausland keine Chance, eine Stelle zu kriegen, weil die das nicht checken, was das eigentlich sein soll.
Ja, klar, verstehe. Scheiße. Na, das ist ein bisschen schade. Aber dann hast du aus der Not eine Tugend gemacht und bist Übersetzerin geworden. Wie bist du da vorgegangen? Hast du einfach bei, weiß ich nicht, Carlsen Manga angeklopft und hast gesagt, hallo, Ibims?
Ja, richtig, richtig. Ich habe an alle großen Verlage eine E-Mail geschrieben und Tokyopop waren die ersten, die zugeschlagen haben. Mhm. Und ja, dann hatte ich einfach Glück, dass gerade eine Übersetzerin gebraucht wurde für ein Projekt und ich gesagt habe, ja, ich kann und mach das. Und dann landete ich halt im kalten Wasser und habe festgestellt, dass das alles doch nicht so einfach ist. Ja?
Weißt du, was war das Erste, was du übersetzt hast?
Das Erste war tatsächlich ein Light Novel, also ein auf Manga oder, also ja, jetzt nicht basierender, aber aus demselben Fahrwasser stammender Literatur. Das waren die Novels zu Sword Art Online, die ersten beiden. Und ja, ich wusste nicht so ganz, was von mir erwartet wird, was ich überhaupt bei der Übersetzung liefern muss. Es war schwierig. Das Ganze hat sich auch der Veröffentlichungsprozess sehr viel länger hingezogen, als es eigentlich gedacht gewesen war. Und ich habe auch gemerkt, dass mir ja, Literatur oder Fließtexte zu übersetzen eigentlich überhaupt nicht liegt. Und danach war mein erster Manga dann Citrus, gleich ein Manga über Liebe zwischen Mädchen, sinnigerweise.
Ja.
Und da habe ich dann gemerkt, okay, Dialoge schreiben liegt mir. Und das war aber auch noch eine sehr, sehr große Lernkurve, die ich da hinlegen musste.
Ja, krass. Also, ja, aber ich meine, das stelle ich mir auch echt hart vor, so wenn du halt direkt von 0 auf 100, so, boah. Da saßst du bestimmt lang auch so dran und jetzt mittlerweile bist du wahrscheinlich voll routiniert, oder? Jetzt schreibst du das so mit links.
Ja, schön wär's. Also es kommt ein bisschen auf den Titel drauf an. Einige Sachen sind natürlich eher routiniert, aber es gibt immer noch genügend Sprechblasen, wo ich mir denke, wie soll ich das jemals in sinnvolles Deutsch bringen?
Ja,
Also ich meine, ich habe inzwischen auch genügend Übersetzungsseminare zum Glück besucht, wo ich gelernt habe, worauf es ankommt und wo ich noch mehr hingucken kann. Und also ich meine, das ist immer noch eine Lernkurve. Aber ja, ich glaube, ich bin auf so einem Niveau angekommen, wo man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt stabil. Und ja, der Rest ist jetzt halt die Detailarbeit, in Anführungsstrichen.
Was würdest du sagen, ist so das Schwierigste daran? Also zum Beispiel gibt es ja vom Englischen ins Deutsche gerne mal das Problem mit den Längen von Text, dass Deutsch einfach immer viel zu lang ist oder sowas. Oder sind einfach viele kulturelle Dinge einfach schwer übertragbar? Oder was sind so die großen Probleme da oder Schwierigkeiten?
Ja, also Textlänge ist auf jeden Fall was, wo ich immer mit zu kämpfen habe, weil auch Japanisch ist sehr, sehr kurz und im Vergleich zu Deutsch, also ich würde sagen, Drittel garantiert. Das kann schwierig sein, vor allem bei der Wortlänge, weil du im Deutschen dann halt immer auch Wörter trennen musst. Und ja, auch die Satzstruktur, das Japanische funktioniert mit Subjekt, Objekt, Verb und nicht mit Subjekt, Verb, Objekt. Und das ist halt schwierig, weil oft Sätze auf mehrere Sprechblasen aufgeteilt sind und natürlich das Wichtigste in der letzten Sprechblase kommt. Und wenn das Wichtigste dann das Verb ist, ja, das ist dann auf Deutsch immer doof. Mhm. Ich meine, so Höflichkeitssprache ist natürlich auch immer ein Problem, weil es auf Deutsch nicht so wirklich geht, weil wir bloß du und sie haben.
Wie ist denn das eigentlich? Kriegst du dann immer schon auch die Bilder dazu oder musst du teilweise auch rein die Texte übersetzen, ohne dass du weißt, wie die Situation so richtig aussieht?
Nee, also ich krieg immer den Manga entweder als E-Book oder als echtes Buch übergeben und dann muss ich es durchnummerieren und dann übersetze ich es. Aber was natürlich vorkommt, ist, dass ich eine lange Serie habe und nur den neuesten Band dann vorliegen habe und aber nicht weiß, wie es weitergeht. Und das kann beim Übersetzen manchmal problematisch sein.
Okay.
Wenn ich dann nicht weiß, okay, ist dieses Wort hier schon ein Ich liebe dich oder ist das nur ein Ich habe dich sehr gerne oder ich bin in dich verknallt und ja.
Ja, das ist wahrscheinlich gerade bei den Romance-Sachen gar nicht so einfach, weil, also auch da haben wir ja eigentlich wahrscheinlich von den zwei Sprachen her ganz unterschiedliche Abstufungen, oder? Also könnte ich mir vorstellen, dass das auch schwierig ist.
Ja, also das Japanische hat halt dieses Allround-Word, nenne ich es jetzt mal Ski. Ski ist halt so, ich mag dich, du bist mir wichtig, ich bin in dich verliebt, ich bin in dich verknallt, du bedeutest mir alles auf dieser Welt. Also alles eigentlich.
Das ist ja eine ganz gute Bandbreite dann.
Ja, genau. Und dann muss ich halt immer überlegen, okay, was ist es jetzt an dieser Stelle? Ist es jetzt schon ein Ich liebe dich? Aber auf Deutsch sagt man halt irgendwie auch sehr selten Ich liebe dich. Mhm. Also anders als zum Beispiel im Englischen, wo ich dann dauernd sagen kann I love you und das bedeutet dann aber nicht unbedingt was. Und ja, also das ist schon schwierig.
Verstehe. Ja, okay, interessant. Dann kommen wir aber doch mal zu deinen Vorträgen. Du hast, wie gesagt, dieses Jahr bist du mit zwei Vorträgen in unserem Programm. Und bei dem einen geht es um ein neues Manga-Genre in Deutschland, Girls Love. Und das andere dreht sich um das Land der Juwelen, ein Manga fast ohne Geschlechter. Wo fangen wir an?
Wir fangen vielleicht mal an mit Girls Love, weil das so ein bisschen also anschließt an das, was ich in meiner Doktorarbeit gemacht habe. Also Girls Love ist dieses Genre, was ich untersucht habe in meiner Doktorarbeit. Es ist jetzt auch in Deutschland zum Glück nicht mehr total die Nische, also schon präsent. Und ich möchte ein bisschen vorstellen, zum einen, wo es herkommt aus Japan, also welche Historie es hinter sich hat. Und dann auch mal dem deutschen Publikum, das es jetzt vielleicht noch nicht kennt als Genre, weil es, naja, es gibt es zwar schon länger, aber war für einige Jahre nicht so präsent. Und ich möchte ein bisschen vorstellen, was für Inhalte man erwarten kann und welche Titel es auf dem Markt gibt. So eine kleine Übersicht, was aktuell ist und was man sich mal angucken kann, wenn einen das interessiert als Genre.
Also man kann jetzt nicht sagen, es ist eigentlich nur eine Spiegelung von Boys Love, sondern es ist völlig ein eigenständiges Ding mit ganz eigenen Mechanismen auch.
Ja, schon. Also es wird oft wahrgenommen als Add-on oder, ja, keine Ahnung, als Anhängsel von Boys Love. Aber ich glaube, das Publikum ist ein anderes. Die Leute, die es produzieren, sind andere. Und also die Kultur, die außen drumherum in Japan ist auch eine andere. Und wie gesagt, die Historie ist auch eine andere. Das ist richtig. Ja.
Wir wollen jetzt natürlich nicht den ganzen Vortrag vorwegnehmen, aber magst du mal vielleicht eine Serie oder einen Titel mal vorstellen, der da jetzt besonders interessant ist gerade?
Eine Serie, die ich persönlich sehr gerne mag, ich übersetze sie nicht selber, ist Kase-san, also K-A-S-E und dann San. San ist dieses japanische Anhängsel für Herr, Frau, Fräulein, was auch immer. Es geht um zwei Mädchen, die sich in der Oberschule, also so 11., 12. Klasse, ineinander verlieben. Und die Serie erzählt dann, wie sich ihre Beziehung weiter fortentwickelt. Und das finde ich eigentlich das Interessante an der Serie, weil viele Girls Love Manga enden damit, dass die Figuren zusammenkommen. Und bei dieser Serie fängt eigentlich die Story erst an damit, dass die beiden zusammenkommen. Und es ist sehr, sehr hübsch gezeichnet. Und inzwischen, glaube ich, in Japan sind sie schon in der Uni. Und ja, also ich hoffe, dass da Egmont auch weiterhin alles veröffentlichen wird, was es gibt.
Also das ist auch sowas, das läuft schon sehr, sehr lange. Also das sind, weil es gibt ja, ich habe schon das Gefühl, dass je nach Genre die Reihen auch nicht alle immer so 30 bis 80 Bände haben, sondern ich hatte das Gefühl, dass so Romance-Sachen öfter eher auch so nach so 10 Sachen gerne mal vorbei sind. Aber das klingt jetzt schon eher wieder so nach 20, 30, 40 Bänden.
Ja, nicht so ganz. Also die Ursprungsserie in Japan sind, glaube ich, ich meine, es sind 5 oder 6 Bände und dann gibt es aber irgendwie ein Spin-off oder ja, einen Neuanfang oder sowas. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat aktuell 3 Bände oder so. Also ich habe das auch nicht so komplett mitverfolgt. Es gab tatsächlich, also ursprünglich lief die Serie mal, ich glaube, von 2012 bis 15 oder so oder 16. Und Egmont hatte schon mal versucht, das zu veröffentlichen und hat dann aber nach einem Band abgebrochen.
Oh.
Und jetzt dieses Jahr haben sie sich aber entschlossen, nein, wir fangen nochmal von vorne an mit größerem Format und nochmal neuen Übersetzungen und so weiter.
Okay.
Und ja, jetzt wollen sie es wohl durchziehen und ich hoffe, sie machen das auch wirklich, weil es ist, wie gesagt, eine tolle Serie. Und es gibt auch einen Anime-Film dazu, der wohl, ich glaube, der lief letztes oder vorletztes Jahr im Kino im Rahmen von so einem Anime-Filmfest und den wird es auch demnächst, glaube ich, auf DVD geben.
Na cool, super cool. Aber das, also gerade das würde mich jetzt nochmal ganz kurz interessieren, bevor wir vielleicht dann zum zweiten Thema schon rübergehen, und zwar, wie ist denn das mit dieser Publikation? Also du hast ja schon gesagt, es war lange Nische. Warum hat man sich da in Deutschland so schwer getan, dieses Romance-Ding zu machen, während Boys Love schon so geboomt hat? Und warum tun sich dann, also wenn du sagst, Egmont hat das mal probiert und nach einem Band wieder abgebrochen, was sind da so die Probleme, die da kommen sind? Ist es einfach, weil die Zielgruppe so bisher überhaupt nicht im Manga-Bereich angesprochen wird? Oder warum tun sich die Leute oder die Verlage auch so schwer und bringen da nicht so viel oder haben bisher weniger gebracht? Jetzt habe ich das Gefühl, wird es ja ein bisschen mehr.
Also ich glaube, das Problem ist tatsächlich so ein bisschen die Inhalte, die aus Japan kommen. Meine Kollegin Erika Friedman aus den USA definiert Girls Love in Japan gerne so als, wie nennt sie das so schön, Moment, ich habe es aufgeschrieben, genau, Lesbian Content without Lesbian Identity, also lesbischer Inhalt ohne lesbische Identität, sprich das Thema Sexualität wird nur am Rande diskutiert, wenn überhaupt. Und ich glaube, möglicherweise, entweder dachten die deutschen Verlage, wir wollen Identität haben und haben nichts gefunden. Oder sie hatten das Gefühl, das deutsche Publikum möchte Sachen mit Identität haben. Oder sie hatten das Gefühl, das, was sie rausbringen, ist nicht erfolgreich genug und dachten dann, es liegt daran, dass die Leute es nicht lesen wollen. Also ja, irgend sowas wird es gewesen sein. Ich meine, Girls Love war auch lange in Japan jetzt schon eher eine Nische, ja, schwierig abzudecken war. Und also da hat sich auch erst Anfang der 2000er wirklich was getan. Und ich meine, vielleicht war der deutsche Markt zu dem Zeitpunkt auch einfach noch nicht groß genug, dass man den das wirklich bedienen konnte. Also
Ja, und jetzt mittlerweile,
ich glaube, da kommen verschiedene Faktoren.
Ja, wahrscheinlich hat es wie immer mehrere als einen Grund. Und jetzt mittlerweile ist ja, sind wir ja so, ich weiß nicht, zweiter oder dritter Boom und es ist ja wirklich riesengroß und die Leute wie wir, die halt schon die dann in der ersten Welle angefangen haben, die wollen dann halt vielleicht auch mal andere Inhalte als die 12-Jährigen, die heute jetzt da so am Start sind und vielleicht hat es auch damit zu tun. Aber da bin ich gespannt, ich freue mich schon sehr auf diesen Vortrag.
Aber dann gibt es noch den zweiten Vortrag von dir, in dem es um einen ganz spannenden Manga geht, der ist schon vor ein paar Jahren, glaube ich, erschienen. Das Land der Juwelen, und in dem gibt es gar keine Geschlechter, richtig?
Ja, also es gibt schon ein, zwei Figuren, die ein Geschlecht haben, die haben aber keine so große Rolle im Verlauf der Story. Also der erste Band ist 2018, glaube ich, erschienen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und dieses Jahr jetzt Band 11. Die Serie läuft in Japan auch noch, beziehungsweise sie macht in Japan leider Gottes gerade eine Pause. Der Anime wird jetzt endlich dieses Jahr auf Deutsch dann erscheinen, Ende diesen Jahres. Da bin ich auch sehr glücklich drüber. Ja, es geht um einen Planeten in der Zukunft, auf dem ein Volk lebt, das aus lebenden Juwelen besteht. lebende Juwelen haben der Definition nach kein Geschlecht. Hm. Und diese Juwelen kämpfen gegen Angriffe eines ominösen Mondvolks, das also von den Monden kommt und gerne diese Juwelen zu Schmuckstücken verarbeiten will und sie also dafür entführt. Und ja, also das ist das Grundsetup. Ich würde aber sagen, dass es eigentlich kein Kampfmanga oder Actionmanga ist, sondern eigentlich ein philosophischer Manga, in dem es um Fragen nach Leben, Tod, menschlicher Identität, ja, vielleicht auch ein bisschen Coming of Age geht. Und der auch sehr von den Zeichnungen her eher, ja, künstlerisch fast schon angelegt ist. Also es ist jetzt nichts, was man so mit, keine Ahnung, Naruto oder One Piece oder so vergleichen könnte.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da ist es jetzt so, dass es ja, das ging ja damals, als es rauskam, auch so ein bisschen durch die Fachpresse, weil in der deutschen Übersetzung wurden dann die Neopronomen Xier und so weiter benutzt. Ne? Das war doch das erste Mal quasi.
Richtig, richtig. Also meiner, soweit ich weiß, war es tatsächlich das erste Mal, dass in einem Verlagsveröffentlichung das Neopronomen Xier vorkam.
Wie ist es mit dem, du kennst den auch im Original, den im Japanischen?
Im Original benutzen sie ein Pronomen, was eigentlich eher männlich genommen wird. Also dazu muss man sagen, im Japanischen braucht man eigentlich keine Pronomen. Also ich kann über Menschen sprechen, ohne zu spezifizieren, ob dieser Mensch weiblich, männlich oder ja non-binär oder sonst irgendwas ist.
Ja.
Und wenn Pronomen benutzt werden oder Verwandtschaftsbeziehungen, wird Männliches verwendet. Es ist aber jetzt nicht so, dass die Juwelen männlich rüberkommen würden. Die Autorin hat auch explizit in Interviews gesagt, dass die Juwelen kein Geschlecht haben. Es gibt auch ein Begleitband, der in Japan erschienen ist, wo auch nochmal explizit gesagt wird, nein, die Juwelen haben kein Geschlecht. Und deswegen ist klar, okay, ich kann das nicht, selbst wenn es auf Japanisch rein theoretisch ein männliches Pronomen ist, kann ich es nicht mit er übersetzen, weil das wäre einfach falsch.
Und da würdest du auch sagen, dass da sowas wie Xier da jetzt das Passende ist?
Ich finde immer noch, es ist eine gute Lösung. Ich weiß nicht, ob es die perfekte Lösung ist. Ich weiß auch nicht, ob es eine perfekte Lösung geben kann. Aber ich glaube, für den Moment ist es eine gute Lösung. Ob man die jetzt ästhetisch schön findet, da scheiden sich natürlich die Geister. Und wenn jemand sagt, das ist hässlich, dann kann ich da auch nichts dagegen machen.
Nee, klar.
Aber ich finde einfach, ja, wie gesagt, inhaltlich kann man das nicht anders lösen. Also ich kann nicht er nehmen, ich kann nicht sie nehmen und es verbietet sich eigentlich auch.
Ich habe in einem Podcast mal das Feedback dazu gehört, dass das die ganze Zeit als Name interpretiert wurde. Also das ist ja dann wahrscheinlich so ein bisschen schwierig oder was man nicht will, aber lässt sich wahrscheinlich auch nicht vermeiden, ne?
Ja, also ich meine, es gibt bei der ersten Verwendung gibt es gleich ein Sternchen und eine Fußnote, das sagt, das ist ein Neopronomen. Es gibt auch in jedem Band am Ende nochmal eine Tabelle, wo die Flexionen erklärt werden. Also es ist jetzt nicht so, dass man beim Lesen alleine gelassen wird.
Okay.
Und also das Ding ist, die ganzen Figuren sind wie gesagt Juwelen und diese ganzen Juwelen haben auch Namen von Juwelen, die wir kennen, also Jade zum Beispiel oder Diamant. Und ich würde sagen, Xier schaut jetzt nicht unbedingt aus wie ein Juwelenname, also zumindest für mich nicht.
Ja gut, wenn es da erklärt wird sowieso, dann wurde das wahrscheinlich einfach überlesen.
Ja,
das also kann natürlich sein.
Ich finde, da hat sich der Verlag auch echt Mühe gegeben, dass das lesefreundlich erklärt wird mit Glossar hinten und so. Also echt, ich glaube, dass das sollte nicht das Problem sein daran. Und es ist ja eigentlich auch wirklich nur so ein Feature davon. Ich habe die ersten 4 oder 5 Bände gelesen und fand es auch, vor allem von der visuellen Ästhetik, hat es mich so ein bisschen auch an so spirituelle Darstellungen aus dem Hinduismus so ein bisschen erinnert.
Ja. Ne? Ja, es hat eine sehr starke buddhistische Ader.
Genau, Buddhismus.
Wo ich auch, um ehrlich zu sein, sehr spät tatsächlich erst drauf gekommen bin, wie groß eigentlich die Rolle des Buddhismus in diesen Texten drin ist. Ich fürchte aber, das geht im Deutschen so oder so verloren, weil wir diese ganzen Hintergründe eigentlich gar nicht kennen. Und im Prinzip müsste wahrscheinlich sogar jeder Band nochmal einen extra Anhang haben, wo man diesen ganzen buddhistischen Zusammenhang möglicherweise erklären sollte, wobei ich auch nicht weiß, ob das möglicherweise Sachen vorwegnehmen könnte, die erst später passieren oder die möglicherweise auch noch gar nicht erklärt sind. Also ja, ich hoffe sehr, dass die Serie bald fortgesetzt wird, weil ich möchte dringend wissen, wie es weitergeht.
Ja, das ist halt auch wieder das Problem, dass wir gerade im westlichen Kontext eben so sehr auf das Christentum und deren Mythologie uns stützen und von den anderen Religionen halt die Mythologie und auch die ganzen Metaphern und Bilder überhaupt nicht kennen. Und deswegen erkennen wir die natürlich dann auch überhaupt nicht, während wir natürlich bei jedem Film, der irgendwie was mit nur andeutungsweise christlicher Bildsprache zu tun hat, sei es jetzt die Dreifaltigkeit oder irgendwie eine Kreuzigung oder sonst irgendwas, das erkennt man dann relativ schnell. Und das ist halt da schade, weil dann solche Bände, die dann wirklich mal was anderes erzählen wollen als eben so ein klassischer Action-Manga, ich glaube, da tun sich dann vielleicht auch Leute schwer, das zu erkennen. Weil zum Beispiel für mich war es eben schon eher so ein klassischer Coming-of-Age, fast schon auch so ein Action-Manga, weil gibt ja ein Juwel, bei der Person ist es ja so, dass da wird ja schon wieder so ein bisschen dieses Klischee bedient, dass die Figur am Anfang irgendwie überhaupt nichts richtig kann und die nur immer so von den anderen mitgetragen wird und so, und dann aber stellt sich raus, das ist eigentlich das Superjuwel. und das ist ja schon so ein bisschen so eher das klassische One Piece und so weiter oder Dragon Ball Ding, oder?
Ja, schon. Also so bis Band 5 tatsächlich ist das auch eine Coming-of-Age-Story von, also Phosphophilit ist die Hauptfigur. Und wie sie dann aber in Band 11 rausstellen wird, ist das alles ganz anders.
Oh, hätte ich doch bloß weitergelesen, aber nach 5 Bänden dachte ich mir halt, okay, jetzt wird es auch nicht mehr anders, aber krass, okay.
Ja doch, nein, also mit Band 5 fängt eigentlich die Story erst an, oder mit Band 6. Na. Also ich würde sagen, so am Anfang ist Voss halt einfach so ein niedliches Juwel, so, ja, wie wir alle in Anführungsstrichen. Mhm. Und dann fängt aber eigentlich erst die Abenteuerreise an oder das, was Voss eigentlich rausfinden will. Und dann tun sich auf einmal Abgründe auf. Und in Band 11 ist Voss mehr so die tragische Figur eigentlich.
Okay.
Und es lohnt sich auf jeden Fall weiterzulesen. Es immer wieder werden sämtliche Erwartungen über den Haufen geworfen.
Okay, sehr schön. Dann wissen wir jetzt schon mal einiges Bescheid über zwei der Programmpunkte im Comic Invasion Programm dieses Jahr. Ich freue mich drauf. Die genauen Termine für diese beiden Events hier haben wir noch nicht. Die sind noch die werden gerade noch jongliert.
Ja, genau. Die einzelnen Zeitpunkte müssen noch ausbalduvert werden. Aber in den nächsten Tagen soll ja das Programm auf jeden Fall auch online gehen. Dann könnt ihr es da nachlesen. Ja, aber auf jeden Fall super cool, dass du das anbietest.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich eingeladen wurde, weil ich werde nicht müde, über beide Themen allen zu erzählen, die nichts davon hören wollen.
Sehr gut. Genau, und ganz grob können wir es natürlich sagen, am 4. und 5. September findet die Comic Invasion statt und wir hoffen, dass ihr alle einschaltet und reinschaut.
Ja, dann freuen wir uns auf deine Vorträge, Verena.
Ja, ich freue mich auch. Ich hoffe, ganz viele Leute schalten zu und stellen dann im Chat ihre Fragen.
Ich bin mir sicher.
Genau, dann bis dann.
Bis dann.
Tschüss. Ja, danke dir.
Tschüss.
Ciao.
Coming Invasion, come on, grab your friends. We're going to very awesome lands. For everyone and for free. The fun will never end. It's invasion time.